Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Wladimir Putins eigenwillige Interpretation der UdSSR-Geschichte. Nicht allein mit Warschau gibt es deshalb Ärger, sondern auch mit der tschechischen Regierung. Dabei geht es um den Prager Frühling. Silvestergeld für Bedürftige in Griechenland. Athen verteilt auch in diesem Jahr Haushaltsüberschüsse. Außerdem, Hanf ist unsere Zukunft. Warum ist ausgerechnet ein kroatisches Dorf davon überzeugt? Eine Reportage aus dem tiefen Slawonien. Das Gespräch sei schwierig, aber dennoch korrekt verlaufen, so sagte es der russische Botschafter in Polen, Andrejew, der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. Zuvor war er ins Warschauer Außenministerium einbestellt worden, ein seltener und unangenehmer Vorgang. Mit dem diplomatischen Instrument der Einbestellung verwehrt sich die polnische Regierung gegen allzu eigensinnige Interpretationen des Hitler-Stalin-Pakts durch den russischen Präsidenten Putin. Auch in Prag lässt sich nicht mehr ignorieren, wie Putin die sowjetische Politik verherrlicht. Selbst der tschechische Präsident Zeman, der gerade im Verhältnis zu Russland seine eigene, besonders freundschaftliche Linie fährt, hat nun reagiert. Kilian Kirchgessner berichtet aus Prag.
Der tschechische Außenminister war auf der Pressekonferenz sichtlich aufgebracht. Es ging um die Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968. Damals marschierten sowjetische Soldaten in Prag ein und beendeten brutal die politischen Reformen, die gerade in Gang gekommen waren. Tomáš Petříček, der heutige Außenminister, wir halten es für unannehmbar, diese Ereignisse zu relativieren. Ich nehme den 21. August 1968 als eines der traumatischen Daten in der tschechischen Geschichte wahr und denke, dass es legitim und natürlich ist, dass wir an diesen Tag erinnern und vor allem an die zivilen Opfer erinnern, an Dutzende Bürger der Tschechoslowakei, die bei diesen Ereignissen starben. Die harschen Worte des Außenministers richten sich gegen Russland. Das tschechische Parlament hatte zuvor den schicksalhaften 21. August als nationalen Gedenktag festgelegt. Jetzt im November war das. Und Russland reagierte brüsk. Dieser Blick in die Vergangenheit werde nicht zum erfolgreichen Verlauf der bilateralen Beziehungen beitragen, so erklärte das Moskauer Außenministerium. Eine Äußerung, die in Tschechien als unverhohlene Drohung verstanden wurde. Der Prager Präsident Miloš Zeman gab sogar zu Protokoll, er werde aus Protest gegen die, so wörtlich, absolute Frechheit aus Russland, seine für das kommende Jahr geplante Moskau-Reise überdenken. Auf einmal herrscht Einigkeit in der tschechischen Politik in Sachen Russland. Selten genug in den vergangenen Jahren. Immer wieder gibt es offenen Streit zwischen Regierung und Opposition, aber auch zwischen der Regierung und dem Präsidenten, wie mit Russland umzugehen sei. Eines der Beispiele aus den vergangenen Monaten ist eine regionale Posse, die sich zum Politikum hochgeschaukelt hat. Ein Prager Stadtteil wollte die Statue des russischen Marschalls Iwan Konjew abbauen. Der war an der Befreiung Prags nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligt, war aber auch derjenige, der später im Jahr 1956 die Aufstände in Ungarn gegen die Kommunisten niederschlug. In Prag trafen Demonstranten für und gegen das Denkmal aufeinander. Das russische Fernsehen berichtete, selbst Spitzenpolitiker tauschten markige Bemerkungen aus. Der Bürgermeister des betroffenen Stadtteils, Andrej Kolář, sagte lapidar: Die Statue ist den meisten Bewohnern hier ein Dorn im Auge. Das merke ich allein schon an den Reaktionen. Seit ich im Amt bin, ist sehr klar und unmissverständlich der Ruf zu hören, die Statue zu beseitigen. Die angespannte Atmosphäre hat ihre Wurzeln in der tschechischen Politik. Vor allem Staatspräsident Miloš Zeman gilt als ausgesprochen freundlich gegenüber Wladimir Putin und nimmt dessen Politik immer wieder in Schutz. Dazu fällt er sogar seinen eigenen Sicherheitsbehörden in den Rücken. Der tschechische Geheimdienst warnte unlängst zum wiederholten Male vor massiven Operationen von russischen Agenten auf tschechischem Staatsgebiet. Ihr Ziel sei es, so wörtlich, Entscheidungsprozesse auf allen Ebenen der Staatsverwaltung zu manipulieren. Miloš Zeman entgegnet kurz und bündig: Mit dieser Behauptung macht unser Nachrichtendienst aus unseren Leuten korrumpierbare Existenzen. Das ist doch eine Beleidigung. Auf das mutmaßliche Treiben der russischen Geheimdienste in Tschechien selbst geht er nicht ein. Seit Jahren schon warnen tschechische Sicherheitsexperten davor, dass das Land zum Operationsfeld von Agenten aus Russland, aber auch China werde. Getan habe sich seitdem wenig, kritisiert die Opposition. Jakub Michálek von der Piratenpartei, der drittstärksten Kraft im Parlament. Hier zeigt sich, dass es langfristig ein systemisches Versagen gibt, wenn es um die Einmischung Russlands oder auch Chinas ins tschechische System geht. Es ist Sache der Gesetzgeber, da zu handeln. Ob die tschechische Politik nach den jüngsten russischen Äußerungen zum Prager Frühling öfter geschlossen auftreten wird in Sachen Russland, das muss sich erst noch zeigen.
Prag und Putins historische Neuinterpretationen. Das war Kilian Kirchgesner aus der Tschechischen Republik. Für etwa 300.000 besonders bedürftige griechische Familien geht das Jahr mit einem Geldgeschenk zu Ende, das von der konservativen Regierung kommt. Pro Familie werden es immerhin 700 Euro sein. Die Nea Demokratia ist seit dem Sommer an der Macht. Sie führt mit dieser Einmalzahlung eine Tradition der abgelösten linken Syriza fort. Das Geld stammt aus Haushaltsüberschüssen des griechischen Staates, die 3,5% des Budgets übersteigen. Bis zu dieser Grenze darf es nicht ausgegeben werden, das hat Athen den Gläubigern zugesichert. Was darüber liegt, steht zur Verfügung. Nicht überall herrscht jedoch Freude, denn bei weitem nicht jede Familie wird in diesem Jahr bedacht. Aus Athen dazu Rodothea Serralido.
Die 32-jährige Eleni ist erleichtert. Sie erfüllt die Kriterien für das Extrageld zum Jahresende. Die vierfache Mutter, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, ist alleinerziehend und verdient gerade mal 550 Euro im Monat. Die 700 Euro Einmalzahlung sind für sie eine große Hilfe. Mit einem Teil des Geldes werde ich die offene Stromrechnung bezahlen, mit dem Rest werde ich Kleidung für meine Kinder kaufen. Das kann ich mir sonst nicht leisten. 4 Paar preiswerte Kinderschuhe, 4 Pullover, 4 Hosen und 4 Jacken, schon sind die 700 Euro weg. Doch nicht jeder, der bedürftig ist, bekommt diesmal was. Während letztes Jahr unter linker Syriza-Regierung ausschließliches Kriterium das niedrige Einkommen war und über 1,3 Millionen Menschen zwischen 2 und 1200 Euro bekamen, profitieren dieses Jahr vom fixen 700-Euro-Zuschlag nur 3 Gruppen. Menschen mit Behinderung, kinderreiche Familien und Arbeitslose mit mindestens einem Kind. Das Ergebnis: 8 von 10 Geringverdienern, die letztes Jahr dabei waren, bleiben dieses Jahr auf der Strecke. So auch der Rentner Savas Dringos. Im Haus der Armeninitiative Der andere Mensch füllt er sein Einkaufswägelchen mit gespendeten Lebensmitteln. Nudeln, Linsen, Haarmilch. Der 64-Jährige ist verbittert. Ich habe fest damit gerechnet, dass ich auch diesmal Geld bekomme. Letztes Jahr waren es noch 300 Euro. Ich habe dieses Geld wirklich nötig. Das, was unser Premierminister Mitsotakis dieses Jahr gemacht hat, ist unglaublich. Die Enttäuschung von Leuten wie Stringos könne er gut nachvollziehen, sagt Tasos Raitanis, Pressesprecher der konservativen Regierungspartei Nea Demokratia. Doch das Geld reiche einfach nicht für alle und daran sei vor allem die linke Vorgängerregierung schuld. Sie habe einen Teil des Geldes, das der Staatshaushalt für sozial Schwache vorsah, vor der Europawahl im Mai ausgegeben. Wir reden von 830 Millionen Euro, die Syriza kurz vor den Wahlen als 13. Rente bezeichnete und an die griechischen Rentner verteilte, um sie in Wahrheit damit zu bestechen. Hätte die alte Regierung das nicht gemacht, hätten wir jetzt weitaus mehr Geld zur Verfügung. Außerdem sei die Einmalzahlung nur einer von vielen Schritten. Ziel sei es schließlich, die griechische Bevölkerung langfristig zu entlasten und nicht mit einmaligen Geldhilfen gnädig zu stimmen, so der Sprecher der Konservativen. Wir sind seit 5 Monaten an der Macht und in dieser Zeit haben wir schon die Immobiliensteuer und die Einkommenssteuer gesenkt und unterstützen die Unternehmen, damit mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Maßnahmen, die den Menschen in Griechenland insgesamt helfen. Die linke Syriza, mittlerweile in der Opposition, sieht das anders. Mit ihrer Politik wolle die konservative Nea Dimokratia vor allem die eigenen Anhänger unterstützen, sagt Yodros Chondros vom Syriza-Vorstand.
Es wird jetzt klar, was die Klassenpolitik dieser Regierung ist. Es sind Gelder da, um die Steuer bei den Großunternehmen zu senken. Und das ist für eine Bevölkerung und für ein Land, wo die soziale Krise, fast Katastrophe immer noch vorhanden ist, ist das eine enorme Provokation unter anderem.
Sagt der Syriza-Sprecher in einem Bericht von Rodothea Seralido aus Griechenland, wo heute Bescherung ist und nicht schon an Weihnachten über uns. Zwischen beiden Regionen liegt die Donau und seit einigen Jahren auch die EU-Außengrenze. Die serbische Vojvodina und das kroatische Slawonien galten in Jugoslawien als besonders fruchtbare Landstriche der Föderation. Hier wuchsen Getreide, Gemüse, Obst und Wein. Slawonien wurde Anfang der 90er Jahre jedoch wegen des Kriegs traurig berühmt. Denn hier liegen die einst belagerten und zerbombten Städte Vukovar und Osijek. Donji Miholjac ist weniger bekannt, eine Gemeinde mit etwa 10.000 Einwohnern nahe der Grenze zu Ungarn. Seit einigen Jahren gedeihen dort besondere Pflanzen, Hanf nämlich in Bio-Qualität. Grit Eggerichs war dort und hatte ein Familienunternehmen besucht, das schon Ende der 80er Jahre statt Hafer und Weizen Kamille anbaute und jetzt eben Hanfpflanzen.
Das sind unsere Felder bis zum Wald da vorne. Und das Hanffeld hier ist das größte, 42 Hektar.
Die Pflanzen sind noch klein und zart. Fast fürchtet man, der ergiebige Regen könnte sie wegspülen. Mario Falamic hockt sich hin. Er ist blond und rundlich. Sein Bruder im Laden steht neben ihm, dünn und dunkelhaarig. Nur wenn sie lächeln, sehen die zwei sich ein bisschen ähnlich.
Wir haben dasselbe gelernt. Wir sind beide zur Wirtschafts- und Handelsschule gegangen. Hier in Donje Miholjac und Osijek.
Aus den Blüten, Blättern und Samen der Cannabispflanzen werden in der eigenen Fabrik ätherische Öle, Salatöl und Tee gemacht. Mladen und Mario verkaufen ihre Produkte heute in die Niederlande, nach Deutschland und Österreich und an die kroatischen Filialen einer deutschen Drogeriekette. Das Geschäft läuft erst an. Bis vor 5 Jahren wuchs hier noch Soja. Dann hat Mladen, der ältere der beiden, die Produktpalette umgestellt.
Bis 2013 haben wir für die Eigenmarken der großen deutschen und österreichischen Handelsketten produziert. Für deren Standorte hier in Kroatien.
Mladens Eltern hatten das Unternehmen 1989 gegründet und FAMI genannt. FA für Falamic und MI für Mirko und Mirjana. Seitdem wuchs das Unternehmen, selbst während des Krieges in den 90er Jahren. Mirko und Mirjana kauften mehr Land und bauten Lebensmittellabor, Lager und Fabrik, wenige Autominuten von ihren Äckern entfernt. Und sie begannen auf Bio umzustellen, vor 15 Jahren schon. Sie waren die Öko-Pioniere der Gegend. Mario verabschiedet sich. Am nächsten Tag will er das erste Tierfutter seiner neu gegründeten Marke Cannibis produzieren. Denn Hanf tut auch Vierbeinern gut. Im Laden steigt die Treppe hinauf. Oben im Büro ist alles blau gehalten. Schreibtisch und Stuhl des Vaters, der seit Anfang des Jahres im Ruhestand ist. Am Ladensplatz weiter hinten im Raum, am blassblauen Konferenztisch, auf einem wuchtigen Kunstledersessel.
So we had a second position on,
bei Gewürzmischungen und Softdrinks hatten wir den zweitgrößten Marktanteil nach Podravka und Coca-Cola. Wir waren das größte Unternehmen hier in der Region. Das war der Fehler. Wenn man die Uhr zurückdrehen könnte, würden wir das so nicht noch einmal machen.
If we could change in history.
Über ihm das gelbe Fami-Logo mit prächtigen, ausgebreiteten Flügeln, pastös auf die Wand gemalt.
You can imagine if you
stell dir vor, du arbeitest 25 Jahre, du expandierst, alles läuft super und dann der Albtraum. Die Bestellungen der Supermarktketten gingen zurück, immer weiter, gerade so, dass sie die Verträge nicht gebrochen haben. Und ihre Regale waren trotzdem voll. Wir haben ja für deren Eigenmarken produziert. Das heißt, äußerlich sah alles aus wie immer. Aber der Inhalt kam woanders her.
Das war vor 6 Jahren. Am 1. Juli 2013 wurde Kroatien Mitglied der EU. 5 Monate später liefen die Verträge mit den Handelsketten aus.
When Croatia enters the European Union,
nach dem Beitritt gab es keine Zollschranken mehr und so konnten sie uns einfach ersetzen durch Lieferanten aus den alten EU-Ländern. Die Handelsbeziehungen dorthin haben eben eine längere Tradition. Oder die Ketten haben Anteile an den Zulieferunternehmen und greifen deshalb lieber auf die zurück.
Plötzlich hatten die Angestellten bei Fami nichts mehr zu tun. Nach dem ersten Schock suchten die Falamics neue Kunden und fanden sie in Russland. Doch dann kam die Krim-Krise und der Rubel fiel ins Bodenlose.
We had to fire 250 workers.
Wir mussten den meisten Mitarbeitern kündigen. Das war die schlimmste Zeit unseres Lebens. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren super. Wir kannten sie, wir wussten von ihren Eheproblemen, von finanziellen Nöten und Gesundheitsproblemen. Sie waren eher Freunde als Angestellte.
In dieser Situation wurde beim Ladensvater Darmkrebs diagnostiziert. Die Familie suchte jetzt gleichzeitig nach Therapien und neuen Konzepten für das Geschäft. Dabei entdeckte sie Hanf. Mirko Falamic begann, Cannabis mit hohem Wirkstoffgehalt zu inhalieren und erholte sich nach seiner Darm-OP schnell. Gleichzeitig gründete sein Sohn Mladen ein neues Unternehmen, Green Life, Harvested and Made in Croatia. Eine Ökomarke mit Biozertifikat, spezialisiert auf Produkte aus Industriehanf. Das enthält nur kleine Wirkstoffmengen.
We still have to be very, very careful about
da müssen wir noch vorsichtig sein. In Kroatien ist es bislang nicht wirklich erlaubt, mit Wirkstoffanteilen über 0,2% zu arbeiten.
Over 0.2%.
Ein neues Gesetz zu medizinischem Hanf wurde in Kroatien zwar gerade verabschiedet und die Falamics würden Cannabis gern als Arznei produzieren, aber noch ist völlig unklar, wer medizinisches Hanf anbauen darf und welche Produkte überhaupt zugelassen werden.
Okay, this is great crop for.
Wir haben Hanf als eine Pflanze entdeckt, die hier gut gedeiht und gesund ist. Als Lebensmittel, als Medikament, als Baustoff. Du kannst so ziemlich alles damit machen.
So I think that hemp is our future.
Und wenn es klappt, auch die der 30 verbliebenen Angestellten. Die meisten der gekündigten Mitarbeiter leben inzwischen in Irland oder Deutschland, sagt Mladen.
We are looking that situation through our eyes.
Wir sehen die EU natürlich durch die Brille unserer Erfahrung. Klar ist es gut, dass wir leichter reisen können. Aber andererseits sind wir noch nicht im Schengen-Raum, also es hat sich nicht viel geändert. Außer, dass wir Lebensmittel jetzt importieren und gut ausgebildete Arbeitskräfte exportieren. Nach dem Beitritt haben viele Betriebe hier Schluss gemacht und ganze Familien sind ausgewandert.
Wie viele Menschen gegangen sind, lässt sich kaum abschätzen. Denn viele ziehen weg, ohne ihren Wohnsitz aufzugeben. Fest steht, sagt Mladen, wenn er expandieren würde und 20 neue Mitarbeiter bräuchte, er würde sie nicht finden.
Eine Reportage von Grit Eggerichs. Mehr aus und zu Slawonien finden Sie auf unserer Website deutschlandfunk.de. Und das war Europa heute mit Gerwald Herter. Schönen Tag und kommen Sie gut ins neue Jahr.